Und nun endlich begrüße ich alle Quoraner und alle, die es vielleicht auch mal werden wollen, zum allerersten Quoracast Wissen für unterwegs. Und als meinen ersten Gast begrüße ich heute bei mir Herrn Dr. Max Neufeind. Er ist Berater für digitale Transformation und für die Zukunft der Arbeit. Aufgrund eines Corona-Falls auf seiner Arbeit ist er seit gestern zwar in Eigenquarantäne, doch wir haben uns entschieden, das Interview zumindest über einen Videoanruf zu realisieren. Max, vielen, vielen Dank, dass du es heute einrichten konntest.
Gerne, gerne.
Der Titel der Folge lautet ja Zukunft der Arbeit. Und sind wir da nicht schon längst angekommen? Erklär doch bitte zunächst einmal, seit wann genau beschäftigst du dich mit den Themenbeschwerpunkten digitale Transformation und Zukunft der Arbeit?
Zukunft der Arbeit und vor allem der digitalen Transformation, wie sie unsere Arbeit verändert, seit ein bisschen über 10 Jahren, würde ich sagen. Ich bin in Zürich an der ETH dazu geforscht und bin dann in unterschiedlichen Positionen danach dazu tätig gewesen, ein Buch dazu geschrieben, war für Ministerien tätig und für den Berliner Think Tank, das progressive Zentrum. Und was ich immer probiert habe in dieser Zeit, ist so ein Stück weit die unterschiedlichen Perspektiven, die man haben kann auf die Frage von, wie verändert sich eigentlich die Arbeitswelt, also sozusagen das individuelle Erleben des einzelnen Menschen, der konkret arbeitet, dann die Frage, was passiert eigentlich in Organisationen, Unternehmen, wie arbeiten Menschen zusammen und zum Dritten die Frage, was heißt das für eine gesellschaftliche Ebene, also in was für einer Arbeitsgesellschaft leben wir eigentlich und wie verändert die sich. Das sind so die Perspektiven, die ich immer probiert habe zusammenzubringen in meiner Beschäftigung mit dem Thema Zukunft der Arbeit. Und natürlich, wenn man sich die Veränderung von Arbeit anguckt und die Rolle von Technologie, dann spielen natürlich auch neue Technologien jedes Mal wieder eine Rolle. Also natürlich kann man sich fragen, was heißt zum Beispiel Blockchain für Kooperationsformen zwischen Menschen und Unternehmen? Oder man kann sich fragen, wie verändert künstliche Intelligenz die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten. Also sozusagen mit jeder technologischen Veränderung stellt sich ein Stück weit die Frage auch neu, was machen wir mit diesen Technologien, wie verändert das Arbeit und wie wollen wir auch, dass es unsere Arbeitsgesellschaft verändert.
Und so ein bisschen mit dem Blick auf den deutschen Arbeitsmarkt, findest du, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, was digitale Transformation angeht, jetzt in Bezug auf Wirtschaft?
Ich glaube, man muss da einfach so 3 Ebenen ein bisschen auseinanderhalten. Ne? Also das eine ist natürlich die Frage, wie verändert sich durch neue Technologien, zum Beispiel durch künstliche Intelligenz, die Zusammenarbeit von Mensch und Technologie, Mensch und Maschine. Also was sind eigentlich die Tätigkeiten und die Fähigkeiten des Menschen, auf die es zukünftig ankommt? Und daraus stellt sich dann die Frage, wie bereiten wir die Menschen am besten darauf vor? Also haben die Leute die eigentlich die Kompetenzen, die es zukünftig braucht? Wenn man sich vorstellt, sozusagen Technologie oder automatisierte Systeme, man kann auch von Algorithmen sprechen, die übernehmen bestimmte Tätigkeitsanteile, andere Tätigkeitsanteile werden durch Menschen übernommen. Dann ist die Frage, haben eigentlich die Breite der Menschen in Deutschland die Fähigkeit und die Kompetenzen, um diese Aufgaben überhaupt auszufüllen? Und da sind wir, glaube ich, gerade auf so einem Weg, uns zu überlegen, wie kann man das auf der Ebene des Einzelnen, wie kann man das im Unternehmen, wie kann man das auch auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene angehen, also sozusagen alle Menschen mit diesen Kompetenzen zu versehen. Das Zweite ist sicherlich, dass sich Wertschöpfung auch verändert, also sozusagen der Branchenmix in Deutschland. Mhm. Also klassischerweise kennt man das ja, ne? Also sozusagen vor 50, 60 Jahren gab es Kohle, Stahl und so weiter als sehr dominante Branchen, sind ein Stück weit in Dienstleistungsrichtung gegangen. Und diese Veränderung, die wird es auch zukünftig weitergeben. Also die Verschiebung von manchen Branchen zu anderen Branchen, die wird zukünftig auch stark zu beobachten sein. Und das Dritte ist, glaube ich, die Frage Zusammenarbeitsformen. Also wie können eigentlich Menschen idealerweise zusammenarbeiten, um Wertschöpfung zu generieren. Und da ist natürlich Digitalisierung ein sehr starker Ermöglicher. Also Digitalisierung ermöglicht ganz andere Zusammenarbeitsformen. Und das ist ein Prozess, der Zeit braucht. Also sozusagen die Diffusion, also sozusagen die Verbreitung dieser digitalen Möglichkeiten in die Breite der vielen, vielen, vielen Unternehmen und Organisationen, die es in Deutschland gibt. Und damit sozusagen das Heben dieses Potenzials für eine bessere, kollaborativere, auch effizientere Zusammenarbeit. Auch das ist etwas, was sich über längeren Zeithorizont hinweg eigentlich entfaltet. Und auf diesen drei Dimensionen, also sozusagen Fähigkeit, Veränderung von Branchen und Zusammenarbeitsformen, haben wir uns, glaube ich, in Deutschland ganz gut auf den Weg gemacht, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Aber sicherlich sind wir noch nicht da, wo wir hin müssten.
Mhm. Weil du gerade ansprichst, die Fähigkeit überhaupt sich mit der digitalen Transformation, ich sag auch mal, anzufreunden. Meinst du nicht, dass wir mit der Generation Z nicht schon längst zumindest das nötige Mindset haben, um digital voll durchzustarten?
Ich glaube, grundsätzlich ist es schon so, dass die Menschen in Deutschland unterschiedliche Wünsche und Vorstellungen haben, wenn es um gute Arbeit oder eine Arbeitsgesellschaft, in der sie leben wollen, oder so eine Arbeitswelt, auf die sie Lust haben, wenn es darum geht. Aber das ist gar nicht mal so stark entlang generationaler Grenzen zu sehen, sondern es ist eher so, dass es einfach unterschiedliche Vorstellungen, ich würde das mal Wertewelten nennen, ja, also sozusagen unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man gerne arbeitet, die gibt es in Deutschland. Und Alter spielt eine gewisse Rolle, aber nur bedingt. Also auch sozusagen die Supermarktkassiererin mit Ende 50, die findet Autonomie am Arbeitsplatz besser als Zwang. Also wäre in der Hinsicht sozusagen Generation Z. Und wie du es gerade gesagt hast, ich glaube, die Herausforderung ist ein Stück weit für diese sehr unterschiedlichen Wertewelten in Deutschland, denen allen die Zukunft eigentlich schmackhaft zu machen. Das ist ein Stück weit die Herausforderung. Und ich glaube, was die Generation Z, wenn man sie nennen möchte, jetzt artikuliert an Wünschen und an Interessen, das sind Dinge, die Menschen eigentlich schon immer gewollt haben, nur waren sie nicht unbedingt in der Lage oder haben sich nicht in der Lage gesehen, diese Interessen so zu artikulieren. Ja, also bestimmte Vorstellungen, von denen 50-jährige Manager heute sagen würden, wie können die jungen Menschen das nur fordern, das fanden Menschen früher auch gut, aber sie sind nicht auf die Idee gekommen, dass sowas überhaupt durchsetzbar wäre. Und zum Teil war es auch nicht durchsetzbar. Und es ist einfach so, dass durch technologische Möglichkeiten, aber auch einfach durch sozusagen die Branchenveränderung unserer Gesellschaft wirklich andere Arbeitsformen auch möglich sind. Das ganze Thema Zeit- und Ortsflexibilität, aber auch flache Hierarchie und so weiter und so fort.
Besonders jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, ich war einst im Vertrieb eines kleinen Unternehmens in Berlin und habe dort trotz sehr guter Arbeit nicht geschafft, meinen Arbeitgeber davon zu überzeugen, Homeoffice zu bekommen. Jetzt ist es ja so, für eine faire Homeoffice-Regelung benötigt es ja schon, zumindest von mir als Arbeitnehmer, ein hohes Maß an Selbstdisziplin, aber auch von Führungskräften das Vertrauen, das Urvertrauen zu haben. Wie weit sind wir da in der Gesellschaft in Bezug auf das?
Pass auf, ich würde es so sagen. Also wenn man jetzt mal wirklich so einen Blick zurück macht, die letzten 200, 300 Jahre, dann ist es immer so gewesen, dass sich die Frage stellt, wenn ich ein Unternehmen habe, ich möchte irgendein Produkt herstellen, ich stelle sozusagen Beschäftigte an, dann habe ich ja erstmal deren Arbeitskraft, ja? Aber ich habe noch nicht deren Leistung. Und ich muss irgendwie aus dieser Arbeitskraft der Leute, muss ich irgendwie die Leistung bekommen. Also ich will, dass die Leute am Ende zum Beispiel Autos herstellen oder in deinem Fall sagen, im Vertrieb besonders erfolgreich sind. Mhm. Und diese Frage, wie übersetze ich eigentlich die Arbeitskraft meiner Mitarbeiter in konkrete Leistung, in konkrete Zielerreichung, da hat es über die Jahrzehnte sozusagen eine Evolution dieser Steuerung gegeben. Also um es konkret zu machen, vor 200 Jahren haben wir Mitarbeiter gezwungen, bestimmte Dinge zu tun. Dann ist man dazu übergegangen, dass es sozusagen den Vorarbeiter gab, der sehr hierarchisch agiert hat. Dann ist man zu einer stärkeren Kennzahlensteuerung gekommen. Und wo wir jetzt eigentlich gerade stehen, ist ein Stück weit der nächste Entwicklungsschritt. Also in der Evolution dieser Steuerung, wie bekomme ich aus Arbeitskraft Leistung, stehen wir eigentlich jetzt am nächsten Entwicklungsschritt, wo nämlich der Beschäftigte stärker sozusagen in der Selbststeuerung, in der Selbstdisziplin, wie du es genannt hast, aktiv ist und gleichzeitig die Führungskraft stärker über breitere Ziele, über einen Zweck, manche sprechen auch von Purpose, ja, also sozusagen die eine grundsätzliche Sinnorientierung des Unternehmens steuert. Und es ist nicht so einfach, wie ein neues Betriebssystem zu installieren. Also man kann nicht einfach diese Steuerungslogik updaten und dann ist sie plötzlich da. Also es ist ein Entwicklungsschritt, der Zeit braucht. Und da ist sozusagen die Zukunft noch sehr ungleich verteilt. Also es gibt viele Unternehmen, die da schon sehr, sehr fortschrittlich sind, aber wie du es gesagt hast, ich glaube, wenn man sich die Breite der eher kleineren und mittelständischen Unternehmen anguckt, dann sind viele noch nicht so weit. Aber ich glaube, am Ende, wenn man als Unternehmen erfolgreich sein will in der Wirtschaftswelt, wie sie sich gerade entfaltet, dann kommt man nicht drum herum, diesen Evolutionsschritt auch für sich selber zu vollziehen.
Du hattest vorhin erwähnt, bezüglich auch die Leute darauf hinweisen, was es genau bedeutet, die Zukunft der Arbeit und auch die digitale Transformation. Aber gerade bei dem Thema Digitalisierung gehen ja die Argumente ziemlich weit auseinander. Zu einem hast du die Leute, die sagen, wir bekommen verbesserte Arbeitsbedingungen und wachsende Gestaltungsfreiräume, aber andererseits gibt es die Probleme massive Beschäftigungsverluste, eine Zunahme arbeitssituativer Probleme. Wie siehst du das? Wie kann man da die Ängste nehmen? Wie kann man das Positive im Fokus setzen?
Ja, also ich glaube, erstmal ist es sicherlich falsch, da so schwarz-weiß zu denken. Und der wichtigste Schritt erstmal ist zu sagen, es gibt keinen Determinismus. Was ich damit meine ist, es ist nicht so, dass sich bestimmte Technologien automatisch in eine bestimmte Arbeitswelt oder in bestimmte Arbeitsbedingungen übersetzen würden, sondern es geht immer um die konkrete Umsetzung von Basistechnologien in Arbeit, und zwar auf der Ebene des konkreten Arbeitsplatzes der einzelnen Person, auf der Ebene der Organisation, also wie machen wir das bei uns im Unternehmen, und auf einer großen volkswirtschaftlichen Ebene. Und das sind dann Auseinandersetzungsprozesse. Und es gibt sicherlich eine Gruppe von Beschäftigten, von Mitarbeitern, für die all das, was du gerade beschrieben hast, also sozusagen bessere Arbeitsbedingungen, wachsende Gestaltungsfreiräume, wo das relativ automatisch kommt. Einfach deswegen, weil der Bedarf nach diesen Arbeitskräften so stark ist. Also nicht ohne Grund gibt es sehr viele schöne Beschreibungen über, wie die Arbeitswelt bei Google und Facebook ist, ne? Also zu sagen, die Leute haben vom Sportstudio bis zum Friseur, bis zur Kantine, bis zu allen möglichen Clubs und so weiter, jegliche Form von Selbstverwirklichung bei der Arbeit, auch einen größeren Gestaltungsfreiraum in dem, was sie tun. Also manche haben das vielleicht mal gehört, ne? Bei mehreren amerikanischen Digitalkonzernen gab es immer so Konzepte, dass man einen bestimmten Teil der Arbeitszeit für eigene freie Projekte verwenden kann. Also sozusagen für diese Gruppe von Beschäftigten wird das relativ automatisch kommen. Für eine andere Gruppe muss es halt erkämpft werden. Und es muss für diese Gruppe erkämpft werden und es muss von dieser Gruppe erkämpft werden. Das heißt, zum einen müssen die Leute artikulieren, welche Interessen sie haben. Genauso wie die Leute vor 50 Jahren das Interesse artikuliert haben, dass sie gerne Samstag und Sonntag lieber zu Hause bleiben wollen oder dass sie finden, 40 Stunden die Woche ist eigentlich genug Arbeit. Das muss sozusagen erkämpft werden. Man muss aber auch, glaube ich, wenn man möchte, dass die Gesellschaft nicht auseinanderdriftet, dafür sorgen, dass wir nicht eine zu starke Polarisierung der Arbeitsbedingungen haben. Also das klassische Beispiel ist, zum Beispiel, wenn man ins Silicon Valley guckt, dass die Programmierer von Google, Apple und Facebook in schwarzen großen Limousinenbussen aus San Francisco in den Campus der Unternehmen gefahren werden und sozusagen voll versorgt werden. Und die Beschäftigten, die sozusagen in den Garküchen arbeiten, wo dann Pizza hergestellt wird, die dann ausgeliefert wird für die Leute, die gerade in ihrer Garage an bestimmten Startups basteln, die fahren halt mit ziemlich runtergerockter öffentlicher Infrastruktur zur Arbeit. Also sozusagen, wir so eine Polarisierung der Arbeitsbedingungen haben, ich glaube, das ist für eine Gesellschaft auf Dauer nicht tragbar. Zu den konkreten Punkten, die du noch gesagt hast, also ich glaube, massive Beschäftigungsverluste, das werden wir nicht sehen, aber wir werden eine massive Verschiebung von Beschäftigung sehen. Also, was viele Leute immer so ein bisschen verwechseln, ist, auch wenn es im Netto gar keinen Verlust unbedingt an der Gesamtbeschäftigtenzahl gibt, kann es ja trotzdem heißen, dass es dahinter eine massive Verschiebung gibt. Also zu sagen, Leute arbeiten in anderen Branchen oder der Tätigkeitsinhalt eines Berufes verändert sich sehr stark. Und das werden wir auf jeden Fall sehen. Und dann hast du noch gefragt nach, was sind sozusagen so spezifische arbeitssituative Probleme? Also natürlich ist es auch so, dass mit neuer Technologie neue Probleme kommen, auf die man neu wird reagieren müssen. Also was machen wir zum Beispiel, wenn eine künstliche Intelligenz auch als Führungskraft agiert und Menschen Anweisungen gibt? Wie gehen wir damit um? Oder wie gehen wir damit um, wenn algorithmische Systeme Arbeitsprozesse, Zusammenarbeitsformen in Unternehmen ganz feingliedrig steuern und sozusagen sehr genau überwachen, wer eigentlich was tut. Ja? Auch das macht sozusagen was mit den Leuten und darauf wird man reagieren müssen.
Da kam mir jetzt die Frage, als du das gerade erwähntest, auch innerhalb des Unternehmens, welche Rolle, die aktuell in Unternehmen vorherrscht, welche Rolle übernimmt denn die Weiterbildung, die Umschulung? Wer kann das? Welche Soft Skills braucht eine Führungsqualität oder zumindest ein Vorgesetzter, um das anzustoßen, um halt wirklich auch die Leute abzuholen und um dann am Ende sagen zu können, wir haben halt keinen Beschäftigungsverlust, sondern wir haben all unsere Mitarbeiter halten können und wir haben sie sinnvoll weiterbilden können.
Also ich glaube, da macht es halt wirklich immer Sinn, sich sehr konkrete Beispiele anzugucken. Und was ich immer gerne nenne, ist der Container-Terminal in Hamburg-Altenwerder, wo sozusagen die Beschäftigtenseite und die Managementseite zusammengekommen sind und gesagt haben, okay, wir werden schon Automatisierungstechnologie nutzen, aber wir gucken, dass ein Teil der Effizienzgewinne, den wir machen, dass der sozusagen in einen Fonds geht, in einen Topf geht, aus dem dann die Weiterbildung der Beschäftigten finanziert wird, damit sie in der Lage sind, die Jobs auszufüllen, die zukünftig in viel stärker automatisierten Kontext gebraucht werden. Mhm. Und ich glaube, solche Beispiele auf betrieblicher Ebene, also auf Ebene des Einzelunternehmens, die muss man sich eigentlich angucken, weil dort finden am Ende die Auseinandersetzungsprozesse statt. Natürlich muss man auch dann auf staatlicher Ebene breit neue Instrumente der Weiterbildung zur Verfügung stellen. Da gibt es ja viele Bestrebungen gerade, die nationale Weiterbildungsstrategie und so weiter und so fort. Aber ich glaube, am Ende diese Frage, also wie schaffen wir es eigentlich, uns als Unternehmen zu verändern, wirklich mit Sicht auf eine neue Form, wie zukünftig Wertschöpfung geschehen wird, aber gleichzeitig die Belegschaft, die ja auch teilweise wie eine Familie oder wie sozusagen eine Gemeinschaft zusammengewachsen ist, die erhalten können. Das ist, glaube ich, ein Stück weit die Herausforderung. Und natürlich kommt es da auf Führungskräfte an. Und ich glaube, die Anforderungen an Führungskräfte verändern sich gerade massiv.
Mhm. Ja, das denke ich auch. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung für die Zukunft. Kommen wir nochmal zurück auf die Generation Z. Also immer mehr junge Erwachsene sehen ja eher in dem Schlagwort Gig Economy so eine Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Welche Chancen und Risiken siehst du denn damit verbunden?
Ja, ich glaube, man muss so ein bisschen aufpassen, dass dieser Begriff Gig Economy, der meint halt sehr viele unterschiedliche Dinge. Und um es mal einfach zu machen, würde ich sagen, es gibt halt eine große Hierarchie in der Gig Economy. Also es gibt Gig Economy-Tätige, die an sehr komplexen Softwareprojekten arbeiten, über längeren Zeitraum, die das sehr remote, also an einem anderen Ort auch tun. Ne? Also das klassische Bild, ich liege in der Hängematte in Thailand und programmiere etwas an einem größeren Projekt. Und so, das sieht ja alles dann sehr, sehr schön aus. Auf der anderen Seite heißt Gig Economy aber auch, was man so Microtasks nennt, ne? Also sozusagen Kleinstaufgaben, wie zum Beispiel auf Bildern bestimmte Dinge zu labeln oder Rechnungen, die das System nicht selber einlesen konnte, da nochmal nachzuschauen, wie eine Zahl genau formuliert war und so weiter und so fort. Also es gibt sozusagen eine riesige Hierarchie in dieser Gig Economy, es sind sehr unterschiedliche Dinge. Zum Zweiten muss man, glaube ich, sagen, es gibt dieses Phänomen, was du beschrieben hast, und das wächst auch, aber es ist jetzt für Deutschland zumindest noch nicht riesig. Ne? Also es ist nicht so, dass das normale Beschäftigtenverhältnis, wie wir es kennen, jetzt en gros durch eine Gig-Economy ersetzt würde. Aber es könnte passieren. Es ist schon sozusagen eine berechtigte Frage, ob sich das Grundparadigma, also die Grundart und Weise, wie die Zusammenarbeit zwischen einem Unternehmen und Beschäftigten, Arbeitenden gestaltet ist, ob die sich verändert. Und ich glaube, wo man da so ein bisschen aufpassen muss, ist, das darf halt kein Schönwettermodell sein. Ne? Deswegen, also dieses Bild Hängematte in Thailand erweckt ja immer so dieses Gefühl, das ist alles irgendwie schön und das kann auch auf jeden Fall schön sein, aber man muss da ganz konkret fragen, also was ist mit der Absicherung im Alter, was ist Absicherung im Krankheitsfall, was ist, jetzt haben wir gerade Corona-Krise, was ist, wenn Leute für einen bestimmten Zeitraum nicht arbeiten können, wird dann weitergezahlt. Bis zu der Frage, die natürlich eine super wichtige Frage ist, Interessensvertretung. Also natürlich gibt es strukturell ein Machtungleichgewicht zwischen einem großen Unternehmen und vielen Menschen, die für das Unternehmen arbeiten. So. Und Auch in der Gig-Ökonomie stellt sich die Frage, wie schaffen es eigentlich die vielen, vielen, vielen Menschen, die für ein Unternehmen arbeiten, gemeinsam ihre Interessen zu vertreten. Und in der alten Welt gibt es dafür Formen, also ihr kennt das alle, Gewerkschaften, Betriebsrat und so weiter und so fort. Und es stellt sich ein Stück weit die Frage, wie sieht das eigentlich in der Gig-Ökonomie aus? Und da wäre ich aber gar nicht jetzt so negativ, sondern ich habe das Gefühl, da passiert eigentlich gerade sehr viel. Also wir kennen zum Beispiel, also sozusagen Leute, die Fahrradkuriere sind in London oder Leute, die Dinge ausfahren, Leute, die in New York als Putzkräfte arbeiten, organisieren sich, bilden Interessensvertretungen. Also da passiert auch relativ viel. Ich glaube, man muss einfach nur sicherstellen, dass die Institutionen, die dafür gesorgt haben, dass unsere gute alte Arbeitswelt auch wirklich eine gute Arbeitswelt war, auch in der neuen Arbeitswelt aufgebaut werden, damit sie sozusagen eine gute neue Arbeitswelt wird.
Als gutes Beispiel möchte ich da auch noch anbringen, auch von einem Quora-Nutzer auf Deutsch, von dem Jörg Sprave, der ist ein erfolgreicher YouTube-Creator und der hat vor kurzem die YouTubers Union gegründet. Also sie heißt zwar Union, es ist aber natürlich keine offizielle Gewerkschaft, aber das ist genau der Punkt, den Jörg probiert damit anzugehen, denn die Gesetzeslage muss sich ändern. YouTube-Creator sind Künstler, sie sind alle sie müssten freiberuflich in Deutschland gemeldet sein und verdienen damit ihr Geld. Da rutscht man natürlich auch in eine gewisse Grauzone der Scheinselbstständigkeit. Ist das ein Problem, was du auch siehst?
Also was natürlich ein Problem ist, dass die Frage, wer ist eigentlich hier Arbeitgeber und wer ist Arbeitnehmer, dass diese Begrifflichkeiten, die kommen so ein bisschen ins Rutschen, das stimmt absolut. Und da finden halt unterschiedliche Länder unterschiedliche Antworten drauf. Die Frage ist, will man einen neuen Arbeitnehmerbegriff oder will man für Selbstständige neue Rechte? Da experimentieren, ehrlich gesprochen, auch die europäischen Länder gerade mit unterschiedlichen Ansätzen. Ich glaube, am Ende muss es darum gehen, dass die, sagen wir mal, Rechte, die arbeitende Menschen in der alten Welt hatten und haben, dass die auch in der neuen Welt gelten. Und da sind wir wirklich gerade in einer Entwicklungsphase und da experimentiert man gerade ein bisschen rum. Ich glaube, das ist aber auch gerade der richtige Ansatz.
Meinst du, es wird eine deutsche oder wird es eine europäische Regelung geben dahingehend?
Ich glaube, da braucht es ein Stück weit beides. Also wir brauchen sicherlich ein Stück weit Regulierung auch auf europäischer Ebene, gerade was die Frage angeht, wie gehen wir eigentlich mit den großen Plattformunternehmen um? Ne? Du hast gerade Google oder YouTube genannt. Gleichzeitig ist das Arbeitsmarkt- und Sozialrecht ist sehr stark national organisiert. Also die Europäische Union hat jetzt nicht so schrecklich große Befugnisse, was Arbeitsmarkt- und sozialrechtliche Regulierung angeht. Und du siehst ja auch, wie unterschiedliche Länder, ne? Also zum Beispiel Frankreich hat vor zwei Wochen entschieden, also ein Kassationsgericht in Frankreich hat vor zwei Wochen entschieden, dass die Fahrer von Uber Angestellte sind. Ja? Insofern, jedes Land in Europa probiert sozusagen unterschiedlichen Formen davon, gerade in der richtigen Form eine Antwort gegenüberzustellen. So.
Gibt es denn dort innerhalb der EU zwischen den Ländern auch Kommunikation zu diesem Thema?
Da gibt es sicherlich auch Austausch zwischen den europäischen Ländern. Man muss aber auch sagen, dass die Länder in Europa auch teilweise einen unterschiedlichen Ansatz einfach auch verfolgen, weil sie auch ein bisschen anders strukturiert sind. Ja, also wenn du zum Beispiel nach Skandinavien guckst, da spielen die Gewerkschaften und was man sozusagen Tripartismus nennt, schwieriger Begriff, aber was ich meine, ist sozusagen die strukturelle Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften, Arbeitgeberorganisationen und Staat ist einfach viel stärker ausgeprägt. Und da gibt es dann konkrete Diskussionen innerhalb der Gewerkschaften zum Beispiel, sollen die Algorithmen von großen Plattformen, sollen Gewerkschaften da einfach eine Rolle spielen, wie die ausformuliert werden und so weiter. Das ist in Großbritannien zum Beispiel eine sehr, sehr ferne Idee. Gleichzeitig gibt es in Großbritannien sehr spannende Formen der Eigenorganisation von Beschäftigten. In Italien und in Spanien gibt es Diskussionen darüber, ob man einen dritten Arbeitnehmerbegriff, der sozusagen zwischen ganz abhängig und ganz selbstständig, ob man sowas etwas einführen möchte. Also die Debatten sind einfach auch ein bisschen unterschiedlich.
Verstehe. Kommen wir doch nochmal zu den Lösungsansätzen. Es wird natürlich häufig darüber gesprochen, über das bedingungslose Grundeinkommen. Du schreibst ja seit mehreren Jahren schon darüber und du hast dich damit auch schon sehr lange beschäftigt. Wie ist dein Standpunkt heute und wie hat sich das im Laufe der Zeit verändert?
Hat sich auf jeden Fall verändert. Also, ich will mal so sagen, vor 10, 15 Jahren war ich selber sehr fasziniert von der Idee, auch fasziniert davon, wie früh schon Leute diese Idee formuliert haben. Also, ne, also je nachdem, wie weit man zurückgehen möchte, vor 120 Jahren oder vor 200 Jahren gibt es mir schon Vorstellungen davon. Ich glaube, heute fasziniert mich vor allem die Resonanz. Also mich fasziniert vor allem, dass so viele Menschen auf diese Idee ansprechen, dass so viele Menschen diese Idee interessant finden. Und ich frage mich so ein Stück weit, woher kommt eigentlich diese Resonanz? Also warum finden Menschen eigentlich diese Idee so spannend? Und ich glaube, das liegt ein Stück weit daran, dass es ein total interessanter Denkimpuls ist. Und das ist es für mich erstmal. Es ist erstmal Impuls über die Kopplung von Arbeit und Einkommen nachzudenken und sich die Frage zu stellen, welche Kopplung von Arbeit und Einkommen wollen wir eigentlich? Und wenn man da mal so ein bisschen reinguckt, dann ist es in unserer Gesellschaft natürlich so, auf der einen Seite gibt es ganz viel Arbeit, die wirklich Arbeit ist, für die es kein Einkommen gibt. Also Leute, die sich um ihre Familienangehörigen kümmern, Frauen oder Männer, die sich um ihre Kinder kümmern, Leute, die in der ehrenamtlichen Arbeit sind und so weiter. Ja? Also es gibt sozusagen Arbeit ohne Einkommen. So. Gleichzeitig gibt es auch Formen von Einkommen ohne Arbeit. Und da muss man sich ein bisschen die Frage stellen, welche Kopplung finden wir eigentlich richtig so? Und dann sagen die Vertreter des Grundeinkommens, naja, wenn wir ein Grundeinkommen hätten, dann wäre es ja so, dass Leute zum Beispiel mutiger wären, Startups zu gründen. Oder Leute, die in die Arbeitslosigkeit fallen würden, würden nicht so einen starken Sanktionsdruck ausgesetzt werden und so weiter und so fort. Ich glaube, im Konkreten, also auf der Ebene, was wollen wir eigentlich machen in Bezug auf sozusagen Gesetzgebung, Fördermaßnahmen und so weiter, kann man jedes dieser Ziele, glaube ich, besser mit einem anderen Instrument erreichen. Also das bedingungslose Grundeinkommen ist sicherlich keine Silver Bullet, also sozusagen keine Lösung auf einmal löst. Aber ich glaube, wir sollten diese Debatte als eine unglaublich fruchtbare Debatte sehen, weil sie uns zeigt, dass viele, viele Menschen in Deutschland sich die Frage stellen, wie könnte eigentlich unsere Arbeitsgesellschaft anders aussehen? Also viele Menschen sagen, so wie es gerade funktioniert, ist doch noch nicht sozusagen das Ende der Fahnenstange. Da muss doch irgendwie noch mehr möglich sein. Und ich glaube, zumindest dieser Aspekt zu sagen, Menschen gehen ganz, ganz unterschiedlichen Tätigkeiten nach. Eine davon ist bezahlte Erwerbsarbeit, aber andere sind auch Engagement für die Nachbarschaft, sich um die Familie kümmern, politisches Engagement und so weiter und so fort. Und zu sagen, wir wollen eigentlich eine Gesellschaft sein, in der es alle diese Tätigkeiten gibt und in der idealerweise ein geglücktes Leben ein Leben ist, in dem ein Mensch selbstbestimmt entscheiden kann, in welchem Maß diese Tätigkeiten für ihn eine Rolle spielen. Und auch über den Lebensverlauf, ja, also über den Lebensverlauf zu entscheiden, wie viel Erwerbsarbeit macht eigentlich wann Sinn, wie viel Pflege meiner Familie, wie viel ehrenamtliches Engagement, wie viel politisches Engagement und so weiter. Und das wäre auch, muss ich sagen, meine persönliche Idealvorstellung einer zukünftigen Arbeitsgesellschaft. Ob das dann Momente eines bedingungslosen Grundeinkommens hat, muss man dann, glaube ich, sehen. Aber den Vorhang mal aufzumachen und zu sagen, lass uns doch mal eine grundsätzliche Debatte führen über diese Frage, das finde ich höchst sinnvoll.
Gibt es denn auch auf wissenschaftlicher Ebene darüber Diskussionen? Wie soll
Auf
das
jeden
behoben
Fall.
werden?
Also ich meine, eine wissenschaftliche Frage ist, wer ist dafür und wer ist dagegen? Das ist sicherlich interessant und sind natürlich nicht nur die Menschen, die davon profitieren würden, die dafür sind. Viele Menschen, die davon profitieren würden, sind auch dagegen. Teilweise auch aus, finde ich, sehr nachvollziehbaren Gründen. Also wenn wir nochmal zurückgehen zu einer Diskussion von vorhin zur Automatisierung und so weiter. Also ich glaube, wenn jemand seinen Job verliert, der in einem klassischen Industrieberuf gearbeitet hat, aufgrund von Automatisierung, man sagt dem, hey, mach dir keine Sorgen, du kriegst jetzt bedingungsloses Grundeinkommen und guck mal, was du so machst, das wird er nicht sonderlich cool finden. So. Gleichzeitig gibt es auch nochmal eine wissenschaftliche Beschäftigung mit der Frage, Wie wird es eigentlich funktionieren? Also was heißt es eigentlich für eine Ökonomie? Was machen die Leute dann? Also wirklich so eine mikroökonomische Beschäftigung. Da gibt es dann, man redet dann über die Case Studies, die es irgendwie in Finnland gab oder in Afrika und so weiter. Ich glaube, es ist sinnvoll, solche Experimente zu machen, sozusagen so mal Versuchsanordnungen zu machen. Aus denen kann man aber, da muss man sich, glaube ich, ehrlich machen, nur bedingt viel lernen. Also manche Leute sagen ja, man muss jetzt mal so ein paar Experimente machen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, dann wissen wir, ob es funktioniert. Und wenn es funktioniert, werden wir es sozusagen flächendeckend einführen. Ich glaube, das ist eine viel zu naive Vorstellung. Also weder ist das akademisch so beantwortbar, noch ist daraus wirklich zu folgern, dass man es dann in der Breite einführen soll.
Ich denke, das BGE ist ja auch ein Thema für sich. Da könnte man wahrscheinlich noch sehr, sehr lange drüber
Auf jeden Fall.
diskutieren.
Du, und am Ende ist es auch sehr stark eine Frage des Menschenbildes. Also sehr stark eine Frage sozusagen, was ist deine Grundannahme davon, wie Menschen sind? Also sind Menschen grundsätzlich faul oder fleißig? Wollen sie irgendwie tätig sein? Das ist ja immer super lustig. Also die meisten Menschen sagen ja, wenn es ein BGE gäbe, ich würde ja weiterarbeiten. Aber die anderen Leute, die würden nicht weiterarbeiten gehen. Deswegen finde ich es doof. Das ist auch mal sehr, sehr interessant. So, es ist eine Frage des Menschenbildes und eine Frage sozusagen, welche Konzeption einer guten Gesellschaft hat man eigentlich? Und deswegen sind die Menschen auch so emotional in der Debatte. Also es gibt ja wirklich Leute, die sagen, furios dafür sind, und Menschen, die furios dagegen sind. Natürlich.
Das glaube ich sofort. Vielleicht lassen uns doch noch mal ganz kurz auf ein, zwei Community-Fragen eingehen. Und
Ja.
zwar haben wir hier eine Frage von Daniel Potraschka. Und zwar möchte er gerne wissen, wie wird sich das Verhältnis zwischen der Industrie einerseits und den Verbrauchern andererseits in Zukunft verändern?
Das ist natürlich eine sehr, sehr allgemeine Frage. Ich würde dazu sagen, erstmal, wenn man jetzt mal zurückblickt, die letzten 20 Jahre haben wir eine sehr interessante Veränderung gesehen. Also was man so ein bisschen mit Prosumer bezeichnet, ne? Also sozusagen der Verbraucher viel stärker in den Produkterstellungsprozess selber mit reingezogen wird. Das sehen wir sehr, sehr stark. Also es gibt dann Ideenwettbewerbe oder die Frage, wie soll euer Schuh aussehen? Oder natürlich auch den ganzen Bereich der digitalen Plattformen, wo natürlich sozusagen das Agieren des Verbrauchers, ja, dass er da Dinge postet und Content einstellt und so weiter, das erzeugt ja erst das Produkt. Also, dass sich das Verhältnis zwischen Industrie und Verbraucher verändert, das sehen wir schon sehr stark. Und dann muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Also jetzt im digitalen Bereich haben wir einfach eine sehr starke Monopolstellung bestimmter großer Konzerne. Und du sprachst gerade von der YouTuber Union. Natürlich ist das dann da die Frage, wie viel Souveränität hat da überhaupt der Verbraucher gegenüber solchen großen Plattformen? Ja? Also da könnte man ein Stück weit argumentieren, wenn da die Politik nicht tätig wird, werden Verbraucher dann immer schwächere Stellung haben, weil sie sozusagen, man spricht in so Lock-in-Effekte, ja, also Leute haben irgendwie nicht die Möglichkeit, ihre Daten von einer Plattform zur anderen mitzunehmen und so weiter und so fort. Ich glaube, in dem Bereich sind wir in Europa deswegen ganz gut dran, weil die Europäische Union, also die Kommission, schon ein Selbstverständnis hat, das nicht so passieren zu lassen. Und ein DSGVO, kennen ja bestimmt manche Datenschutzgrundverordnungen, da stehen ja genau solche Sachen drin. Das ist zum Beispiel die Portabilität, ja, also dass ich meine Daten von einer Plattform zur anderen mitnehmen kann. Ob jetzt dieses Recht dann auch tatsächlich sich in der Praxis so einfach durchsetzen lässt, das ist mal eine andere Frage. Aber sozusagen in diesem Bereich der großen Digitalkonzerne besteht eine Gefahr, dass die Stellung des Verbrauchers sehr geschwächt wird. Ich glaube aber, die Politik ist da ganz gut dran, da was gegen zu tun. So. Dann gibt es sicherlich einen Bereich, wo viel Produktion einfach eine, man nennt das Commodity, ja, also einfach ein relativ schlichtes von unterschiedlichen Anbietern zu bekommendes Produkt sein wird. Und deswegen, weil wir so eine Hyperautomatisierung in vielen Bereichen einfach sehen werden. Ja? Also bestimmte Produkte werden einfach in riesigen Fabriken sehr algorithmisch gesteuert. Da ist dann auch kein Licht mehr, weil kein Mensch irgendwas noch wird steuern müssen. Und diese Produkte, da haben Verbraucher, glaube ich, eine sehr starke Stellung und können auch davon profitieren, dass diese Produkte unglaublich billig hergestellt werden. Auf der anderen Seite wird es aber in dieser sozusagen hyperautomatisierten Industrie auch eine ganz neue Industrie geben, in der viele Produkte viel stärker durch Menschen hergestellt werden und wo der Verbraucher auch sehen kann und der Verbraucher es auch nachfragt, dass sozusagen menschliche Arbeit in das Produkt geflossen ist. Ja, also werden sozusagen in der hyperautomatisierten Fabrik für 10 Euro Tische hergestellt werden, die alle gleich aussehen, ist in der anderen Welt der Tisch mit bestimmten Maserungen versehen und man sieht, wie sozusagen die Arbeit in den Tisch reingeflossen ist und so weiter und so fort. Und das ist jetzt nicht nur bei Möbeln so, sondern das kann man sich auf alle Produkte vorstellen. Also ich glaube sozusagen, die Industriewelt wird immer so eine Gleichzeitigkeit haben in Zukunft von Produkten, die hyperautomatisiert hergestellt werden und Dingen, die sehr individuell durch menschliche Arbeit produziert werden. Und da ist dann auch das Verhältnis zwischen sozusagen dem Hersteller und den Verbrauchern jeweils ein sehr, sehr unterschiedliches.
Ich finde den Gedanken sehr interessant. Eine Industriehalle, also eine menschenlose Industriehalle, das finde ich äußerst interessant, wo du gerade sagtest, ohne Licht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, so ein Blick in die Zukunft. Wir hätten noch eine Frage von Christina Maceridou. Ich entschuldige mich auch für die Aussprache, falls das falsch ist. Wie können Unternehmen digitale Technologien nutzen, um zu nachhaltigem Wohlstand beizutragen, aber die Umwelt dabei nicht zu belasten? Ist auch wieder eine Frage, die zwar sehr allgemein gehalten ist, doch ich denke, der Umweltfaktor ist schon interessant. Was denkst du darüber?
Auf jeden Fall. Also ich meine, natürlich ist es so, dass man die zwei absoluten Megatrends gerade, nämlich Digitalisierung und Nachhaltigkeit, dass man die natürlich zusammendenken muss. Und digitale Technologien haben riesiges Potenzial, sozusagen Produkte vom gleichen Nutzwert deutlich effizienter herzustellen, also sozusagen nachhaltigerer Wohlstand, so verstehe ich Ihre Frage, sozusagen zu erzeugen. Also ich würde immer sagen, was wir gerade brauchen, ist sozusagen eine Koalition der Ingenieure und der Aktivisten. Ja? Also die Aktivisten weisen ja absolut zu Recht darauf hin, dass wir den Ressourcenverbrauch, den wir gerade haben, den können wir nicht auf Dauer haben, wenn wir auf diesem Planeten weiterleben wollen. Mhm. Gleichzeitig wird es natürlich auch nicht einfach sein, den Menschen zu sagen, dass sie massiv auf Konsumbedürfnisse zukünftig verzichten müssen. Und am Ende kann dann da die Lösung nur sein, Technologie. Und Digitalisierung spielt da sicherlich eine große Rolle. Ich glaube, man muss aber auch so ein bisschen aufpassen, man nennt das dann Rebound-Effekte. Ne? Man muss so ein bisschen gucken, dass weil Produkte effizienter und mit weniger Ressourcenverbrauch hergestellt werden, dass das nicht dazu führt, dass die Menschen einfach mehr Produkte dann am Ende konsumieren. Mhm. Aber das kann nur dazu führen, dass der Gesamtressourcenverbrauch der gleiche ist wie vorher. Und dieser Rebound-Effekt, den kennt man eigentlich schon seit 40, 50 Jahren. Und darauf müssen wir, glaube ich, eine Antwort finden. Und die Antwort steckt halt nicht nur in der Technologie, sondern die steckt sehr stark in unserer Gesellschaft und in unserer Diskussion, in unserer Gesellschaft darüber, wie viel Konsum ist eigentlich vernünftig? Wie viel Konsum wollen wir eigentlich? So. Mhm. Und ich glaube, am Ende muss man das zusammendenken. Also Digitalisierung und Nachhaltigkeit, klar, Potenziale von Digitalisierung für nachhaltigen Konsum, aber auch die Frage, sagen, welche Konsummuster sind eigentlich richtig in unserer Gesellschaft? Und diese Frage kann man sich, glaube ich, nicht wirklich drücken.
Kommen wir doch ganz zum Schluss doch nochmal auf das aktuelle Thema, was uns alle betrifft, auf den Coronavirus zurück. Denn ich würde gerne wissen, viele Unternehmen sehen sich aufgrund dieser aktuellen Corona-Situation mit vielen organisatorischen Herausforderungen konfrontiert. Das heißt, wie bereiten sich diese Unternehmen, in denen Homeoffice eine valide Option darstellt, auf leere Büros und strukturelle Umstellungen vor?
Ja, also ich glaube, wir haben ja vorhin viel darüber gesprochen, sozusagen, wie Unternehmen sich auch verändern müssen. Mhm. Und es gibt ja so eine idealtypische Vorstellung, dass es sozusagen eine visionäre Führungskräfte gibt und die sehen die Zukunft voraus und die sagen, deswegen jetzt müssen wir uns verändern. Das passiert nur in den allerwenigsten Fällen so, wenn man sich die Geschichte anguckt. Aber meistens ist es so, Organisationen verändern sich und auch Gesellschaften verändern sich, weil sie sehr konkreten, sehr aktuellen Herausforderungen gegenüberstehen. Ich glaube, das ist jetzt gerade so. Also wir merken, sowas kann passieren. In hochvernetzten Ökonomien, in hochvernetzten Gesellschaften sind Pandemien ein riesiges Problem. Ja. Und Nein, man muss darauf sich vorbereiten, indem man auch sozusagen switchen kann auf deutlich dezentralere Arbeitsstrukturen. Und jetzt gerade zeigt sich sozusagen, welche Organisationen ihre Hausaufgaben gemacht haben und welche nicht. Und natürlich ist jetzt nicht zu erwarten, dass in der Geschwindigkeit, in der das gerade geschehen muss, sozusagen Unternehmen da einen super strukturierten Transformationsprozess hinstellen. Also es ist viel gerade wirklich auch einfach einer sehr aktuellen Notsituation geschuldet, sehr tagesaktuelles, von Tag zu Tag schauen und agieren. So, ich glaube aber, sicherlich wird diese Veränderung, die wir da jetzt gerade sehen, die wird schon nachhaltige Effekte haben. Also ich glaube, man kann schon davon ausgehen, dass dezentralere Strukturen, die jetzt gerade gebaut werden, also viele probieren ja jetzt wirklich zum ersten Mal, also können wir eigentlich eine Teambesprechung per Videotelefonie machen. Mhm. Funktioniert das eigentlich wirklich, dass alle Leute von zu Hause auf die wichtigen Dokumente zugreifen und so weiter und so fort? Und daraus wird man natürlich Schlüsse ziehen und ich glaube schon, dass das nachhaltige Effekte haben wird, also sozusagen Unternehmen zukünftig deswegen auch wahrscheinlich ein bisschen anders strukturiert sein werden. Ich glaube, man darf aber nicht den Fehler machen, jetzt zu denken, okay, daraus haben wir jetzt gelernt, alle sollen immer im Homeoffice arbeiten. Wir hatten schon diese riesige Homeoffice-Bewegung in den USA und da sind viele Unternehmen zum Schluss gekommen, naja, Homeoffice als Option ist sehr, sehr sinnvoll, aber Homeoffice immer und für alle ist eigentlich gar nicht sinnvoll. Und um nur einen Grund zu nennen, wenn wir davon ausgehen, Digitalisierung führt dazu, dass sehr viele sozusagen einfache Aufgaben, Routineaufgaben von Maschinen gemacht werden, dann geht es ja darum, dass der Mensch sich einbringt mit kreativen Ideen, mit neuen Ideen, mit Innovationen und so weiter. Und wir wissen auch, Innovation passiert sehr wenig da, dass jemand alleine zu Hause an seinem Küchentisch sitzt mit seinem Laptop, sondern meistens dadurch, dass unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen. Das passiert nun mal nicht zwischen Küche und Flur, sondern das passiert meistens in der Arbeitsumgebung. Und deswegen finde ich, man darf jetzt nicht daraus schließen, okay, Homeoffice ist doch eigentlich der richtige Weg. So, Homeoffice als Option sollte eigentlich zunehmend Standard sein, aber gleichzeitig ist der sozusagen der Betrieb, das Unternehmen als ein Ort der Begegnung, als ein Ort der Wertschöpfung unglaublich sinnvoll und wird es auch in Zukunft bleiben.
Ja, ich denke, Corona hat uns alle so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen und ich denke, wir werden da mit Kreativität schon wieder rauskommen. Dann Max, ich danke dir vielmals nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast und wie ich schon angesprochen hatte, wir werden die Antworten entsprechend auch transkribieren, auch für unsere Leser zur Verfügung stellen. Und wenn es da noch irgendwelche Nachfragen geben sollte, würde ich nochmal vereinzelt auf dich zukommen.
Perfekt, sehr gerne, machen wir so.
Max, herzlichen Dank nochmal.
Sehr gerne, ich wünsche einen schönen Nachmittag.
Das wünsche ich auch und wenn es dann wieder ins Büro geht, einen schönen Arbeitstag.
Danke dir.
Ciao, Ciao Max, ciao.